D-Radio Wissen.
Achtung, Achtung, es ist der 31. Oktober 2103. Wir feiern 180 Jahre Radio in Deutschland. Justieren Sie jetzt Ihren Audiochip hinter Ihrem Ohr für Individualisierung. Denken Sie jetzt ja, wenn Sie den folgenden Braincast mit Herrn Nexus Peler hören möchten. In der letzten Ausgabe haben Sie sich besonders für den 248. Rundfunkänderungsstaatsvertrag interessiert. Denken Sie jetzt ja, wenn Sie vertiefende Informationen erhalten möchten. Vielen Dank für die individuelle Auswahl. Ich bin Daniel Sirifine und mache was mit Medien.
Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene,
Sayonara
und Herr Pähler.
Guten Abend.
Neuer Musikkonsum, so läuft Spotify in Deutschland.
Neue Geldquelle, so sammelt ProPublica seit 5 Jahren Spenden für investigativen Journalismus.
Neue Ideen, so könnte Stiftungsjournalismus auch in Deutschland klappen.
Neue Wünsche, so stellen wir uns das Radio in 90 Jahren vor.
Das sind unsere Themen in der Redaktionskonferenz heute am 31. Oktober 2013, in der wir was mit Medien machen.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie sprach in ihrer wöchentlichen Videobotschaft über 90 Jahre Radio.
Der Hörfunk hat nach wie vor eine sehr große Bedeutung. Die Vielfalt ist natürlich gestiegen und die Menschen hören beim Autofahren, bei der Arbeit, aber auch zu Hause, egal ob man in der Küche ist oder im Wohnzimmer, immer wieder gerne Radio und zwar in allen Altersstufen. Und deshalb glaube ich, trotz des Zeitalters, auch in dem man fernsehen kann, bewegte Bilder ganz normal werden, hat der Rundfunk auch für die Zukunft seine Bedeutung und deshalb ist es ein spannender Geburtstag, die 90 Jahre Rundfunk.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Ach ja, wir erfahren auch noch, dass die Kanzlerin gerne Opern hört. Und die Bundesliga. Warum denn keine Politik? Egal. Ach, das sind echt sympathische und nette Worte von Mutti. Aber wir wissen ja alles auch, was nett sowieso auch ist. Ich will auch ein paar Worte an das Radio richten. Liebes Radio in Deutschland. Du bist total langweilig. Im Privatradiobereich fällt mir lediglich eine Innovation in den vergangenen Jahren ein. Eine. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk perfektioniert im UKW-Bereich die Mechanismen, die einst von den Privaten erfunden wurden. Müssen wir uns nicht mehr trauen, um noch in den nächsten 90 Jahren ein Supermedium zu bleiben? Wo bleibt ein Radiolabor? Wo wird experimentiert? Radio, setz dich hin und mach deine Hausaufgaben. Was mit Medien? Das Medienmagazin von D-Radio Wissen.
In dieser Woche, da gibt es ein Jubiläum, über das alle sprechen. 90 Jahre Radio in Deutschland. Aber vielleicht schon mal zur Beruhigung für euch. Wir haben jetzt keine, so war das damals im Radioschnipsel für euch. Oder wir rufen euch auch nicht auf, uns jetzt mal anzurufen, um euch eure Lieblingsmusik, die ihr in den letzten 90 Jahren Radio entdeckt habt, mitzuteilen.
Aber wir wollen übers Musikentdecken reden. Ohne Frage, die Zeiten, in denen Musik im Radio entdeckt wurde, die sind vorbei. Die Zeiten, in denen Musik im Musikfernsehen entdeckt wurde, die sind aber inzwischen auch wieder vorbei. Heute wird Musik im Netz entdeckt.
Ja, und eine große Rolle dabei spielen Musikstreaming-Dienste. Da gibt es quasi für lau Musik mit Werbung. Wer 5 € im Monat bezahlt, bekommt Musik ohne Werbung auf dem Computer. Und wer 10 € im Monat bezahlt, der bekommt die Musik auch auf den mobilen Geräten.
Also ich glaube, das ist fast so eine Art Einheitspreis bei den verschiedenen Anbietern, die es da gibt, zum Beispiel RDO, Simfy, Deezer, Rhapsody, Napster, Xbox Music und eben Spotify. Mit letzterem Angebot beschäftigen wir uns jetzt. 2006 ging es in Schweden los, seit 1,5 Jahren gibt es den Dienst auch in Deutschland und der Deutschlandchef Stefan Zilch ist jetzt bei D-Radio Wissen. Hallo Herr Zilch.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben es gerade gesagt, in dieser Woche schwebt ja so ein bisschen diese 90 Jahre Radio über unserem gesamten Programm. Daniel, der hat in seinem Webblog 90 Wünsche an das Radio formuliert und sein 10. Wunsch lautet, nimm Spotify nicht als Konkurrenz wahr. in Klammern Plattenläden, CD-Shops oder iTunes müssen das schon machen. Hat er recht damit?
Ja, ich denke schon. Ich glaube auch, dass wir nicht unbedingt Konkurrenz für das Radio sind, sondern einfach ein weiterer Kanal. Wir haben gerade vor wenigen Tagen eine große Kooperation mit der BBC auch gelauncht. Insofern, die sehen uns auch als weiteren Kanal für ihr Programm, für ihre Inhalte. Wir sind kein Programmveranstalter, wir sind eine Musikplattform.
BBC sind die einen, aber ist das auch was Ihnen, ich sag mal, an Haltung in Deutschland begegnet? Sind die deutschen Radiosender auch so weit, dass sie sagen, Spotify ist keine Konkurrenz für uns?
Da gibt es tatsächlich zwei Meinungen. Es gibt diejenigen, die wirklich auf uns zukommen, die eben auch wissen, dass mittlerweile auch anders Musik konsumiert wird. Oder das war auch vorher schon immer so. Wenn mir das die Musik, das im Radio nicht gefallen hat, kann ich auch schon immer eine CD einschieben oder meinen SD-Stick mit meiner Musik da drauf. Also insofern, das ist ja gar kein neues Verhalten. Also insofern, es kommen viele Sender auf uns zu, die sagen, wie können wir denn zusammenarbeiten? Was können wir für unsere Nutzer gemeinsam tun? Wie können wir bei euch auf der Plattform stattfinden?
Vom halben Jahr, da haben Sie gesagt, dass Spotify fast noch ein Nischenprodukt sei. Wie läuft es denn für Spotify in Deutschland?
Das hat sich mittlerweile schon geändert. Also insofern, wir hatten einen sehr, sehr erfolgreichen Start. Der lag auch weit über unseren eigenen Erwartungen. Ich selbst persönlich muss da auch gestehen, ich war so ein bisschen skeptisch, ob das mit dem Thema sozusagen, dass einem die Musik nicht gehört, sondern es ist ja ein Zugangsmodell, ob das so funktioniert. So in Deutschland heißt es ja immer, wir sind alle konservativ und wollen alles besitzen und einen Zaun drum ziehen. Insofern, das läuft sehr, sehr erfolgreich und wir liegen da weit über unseren Erwartungen.
Welche Bedürfnisse ist das eigentlich genau, die Spotify anspricht oder auch zu befriedigen versucht? Ist das einfach, ich sag mal, ganz schlicht nur Musik hören? Geht es darum, dass ihre Nutzer neue Musik entdecken wollen? Oder spielt da auch so ein gewisses technisches Fable eine Rolle? Also, dass man sagt, man will auch mal bewusst neue technische Plattformen nutzen und irgendwie dadurch auch modern sein?
Also ich glaube, der Hauptgrund der Nutzung ist, dass einfach alle Musik ständig verfügbar ist. Wenn ich eben dann doch irgendwas im Radio höre, was mir gefällt, dann kann ich das eben gleich nochmal hören. Insofern glaube ich gar nicht, dass das Radio als Musikempfehlung ausgedient hat. Das glaube ich überhaupt nicht. Ansonsten würde eine Plattform wie Shazam nicht existieren. Die haben über 300 Millionen Nutzer. Die würde es ohne das Radio nicht geben. Und wir sind mit Shazam integriert. Das heißt also, wenn ich jetzt im Radio einen tollen Song höre, so wie der eben, der da gerade lief, kann ich den taggen und dann kann ich den eben direkt dann über eine Integration mit Spotify aus der Shazam-App in meine Playlist reinziehen und kann ihn dann so oft hören, wie ich will. Also ich glaube, das ist ein großes Miteinander und man kann diese Produkte, und Radio ist jetzt sozusagen, nenne ich jetzt auch mein Produkt, man kann die wirklich toll miteinander vernetzen.
Wissen Sie, wo ich den Song her habe, der da gerade lief?
Nein.
Ich habe den, glaube ich, von Ihrer Meld-Playlist bei Spotify runtergezogen. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Wenn ich da nicht ganz falsch liege, könnte das, glaube ich, durchaus sein.
Ja, das kann sein, ja.
Ja, aber Sie haben ja schon gerade gesagt, den Unterschied zwischen Musik besitzen oder den Zugang zu Musik zu haben. Glauben Sie, ist das so ein Wandel, dass es heute eigentlich vielen eher reicht, den Zugang zu Inhalten zu haben?
Ja, also davon bin ich fest überzeugt. Das sehen wir auch in anderen Bereichen. Wenn man ins Ausland guckt, in den USA, wenn man sich anguckt, wie dort Netflix genutzt wird, die haben dort mittlerweile, glaube ich, ich weiß gar nicht, eine Penetration von 40% der Amerikaner, die dort Netflix nutzen. Also ich bin davon überzeugt, dass wir übergehen von diesem Besitztum und ich kaufe mir jetzt was und das kann ich dann anhören, ansehen oder eben lesen, zu so einem Zugangsmodell, wo ich eben eine Art Flatrate habe zum Hören oder eben zum Sehen, Stichwort Netflix, und irgendwann auch zum Lesen sicherlich oder vielleicht auch zum Spielen für Games. Also das glaube ich, dass das bessere Content-Modell ist.
Was wissen Sie denn über Ihre Nutzer? Also gibt es so den typischen Spotify-Nutzer oder so verschiedene Schwerpunkte?
Die Nutzer, die sind eigentlich in jedem Land, ist das ein bisschen ein unterschiedlicher Reifegrad. Es ist so, dass wir natürlich eine sehr technische Plattform sind. Das heißt also, diejenigen, die sich da als erstes anmelden, sind immer erstmal sehr jung, männlich und sehr urban, so wie das bei Facebook früher auch war oder bei YouTube. Und dann nach der Zeit kommen dann sozusagen die Älteren mit dazu, so wie eben jetzt mittlerweile die Mütter oder Großmütter auch auf Facebook sind und ihre Kids da vergraulen. Und so ein bisschen ist es bei uns auch sozusagen. Das heißt also, wir wachsen erstmal mit sehr jungen Nutzern, aber irgendwann sind wir dann wirklich eine Plattform für alle. Also in unserem Heimatmarkt Schweden, wir sind ein schwedisches Unternehmen, da sind wir mittlerweile seit 5 Jahren aktiv. Da hört die Oma ihre Volksmusik über Spotify. Das ist da gar keine Frage. Das ist über die Hälfte der Schweden haben dort einen Spotify-Zugang.
Und in welchen Situationen tut die Oma das? Oder anders gefragt, haben Sie ein Gefühl dafür, was das für Hörsituationen sind, in denen die Nutzer Spotify hören oder benutzen?
Es ist tatsächlich anders als im Radio. Ich glaube, das ergänzt sich sogar sehr, sehr gut. Also das ist eben, viele hören es im Büro oder tagsüber. Das sind eben nicht so diese typischen Radionutzungskurven, sondern es wird eben auch viel auf Partys dann eben genutzt, wo dann die Leute ihre Lieblingssongs für eine Playlist zusammenstellen. Also das Playlisting ist im Prinzip eine ganz neue Form des Musikhörens. Es ist eben nicht mehr so, jetzt hören wir ein Album durch, sondern ganz viele Nutzer legen sich Playlists an, entweder nach ihren Lieblingsbands, aber viele eben auch nach Stimmung, ne? Also freitagsabends Party und Vollgas und sonntags nachmittags dann eher Chill-Out und Hangover. Das ist dann andere Musik. Also insofern, man kann das schon sehr, sehr gut analysieren, dass natürlich an einem Mittwochmorgen andere Musik gehört wird als Samstagnacht.
Und wie sieht der Faktor mobil aus?
Der wächst bei uns genauso schnell und ist genauso wichtig und mittlerweile der wichtigste Kanal wie bei allen anderen Unternehmen, die sich im Netz aufhalten auch.
Wir können, Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass Sie mit der BBC zusammenarbeiten. Gibt es auch Wortinhalte auf Spotify?
Ja, also das ist das, die werden ihre Sendungen sozusagen, also wie so eine Art Podcast auch, wird man das, diese Inhalte auf Spotify finden können. Aber es sind auch andere, einfachere Dinge, so dass ich eben zum Beispiel meinen Lieblings-DJs folgen kann. Die haben dort alle so ein Profil. Also wir sind eigentlich eine Plattform, wie Facebook auch. Und so wie Facebook eben auch nicht nur von privaten Nutzern genutzt werden, wie wir, die dort irgendwie unsere Lieblingsbilder oder unser Mittagessen reinstellen, sondern eben auch von Medienunternehmen, die eben Inhalte verbreiten. So steht Spotify auch allen Partnern zur Verfügung. Das heißt, es gibt eben auch jetzt schon, wir haben Partner aus dem Printbereich, Zeitschriften, Zeitungen, die Neon, die Süddeutsche Zeitung, die alle ein Profil haben, die sich selbst eben mit Musik beschäftigen und dort eben an ihre Nutzer eben auch einen zusätzlichen Kanal, sozusagen einen weiteren Filter oder Empfehler für Musik dort geben.
Haben Sie für diese Medienmacher einen Tipp, wie sie sich am besten eigentlich Spotify nähern und da sich auch platzieren?
Naja, das ist im Prinzip, ist es, wie gesagt, wie bei Facebook auch. Also wenn ich dort nur präsent bin, aber nichts dafür mache und meine Inhalte dort nicht kommuniziere oder mit den Nutzern teile, dann passiert da auch relativ wenig. Wenn man das eben aktiv nutzt und seine Kommunikation mit einbaut, die Nutzer dazu aufruft, sagt, hey, was ist für euch der Sommerhit oder was ist für euch der Weihnachtshit, wenn ihr nicht mehr Last Christmas hören wollt, was sollen wir stattdessen an Weihnachten spielen? Also man kann dort eben, weil es ja eben auch sehr sozial ist, Spotify, das ist ja auch nicht nur sozusagen diese Jukebox, sondern die Nutzer sind ja auch alle miteinander vernetzt, kann man da auch einen sehr guten Kommunikationskanal aufbauen.
Woran arbeitet denn Spotify gerade? Könntest du uns einen kleinen Einblick in Ihr Labor geben, was wir demnächst erwarten können?
Viele Themen, über die ich nichts sagen darf. Im Prinzip, was, denke ich, der nächste wichtige Schritt ist, ist für uns, die Musik überall verfügbar zu machen. Natürlich sind wir erstmal so als digitale, sage ich mal, Internetplattform gestartet. Wenn ich meinen Vater frage, wie er Musik hört, dann wird er sagen, auf keinen Fall vorm Laptop, sondern der hört es halt in seinem Wohnzimmer oder im Auto Musik. Also insofern machen wir Kooperationen momentan viele. Zum Beispiel mit Autoherstellern, dass Spotify dort im Auto verfügbar ist. Dieses Stichwort Connected Dashboards, also das Armaturenbrett ist ja mittlerweile auch digital, dass man eben dort auch seine Lieblingsmusik hören kann, aber eben auch in Wohnzimmern, dass wir mit den Hardwareherstellern wie Philips oder wie Pioneer Kooperation haben, dass die eben wirklich ihre Streamingboxen oder sozusagen diese Wirelessboxen, die mittlerweile ja auch ein Verkaufsschlager sind, so bauen und so konstruieren, dass ich eben auch die Musik ganz einfach da mit einem Klick in der App irgendwie von meinem Kopfhörer direkt, wenn ich nach Hause komme, auf meine Boxen beamen kann.
Vielleicht noch zum Schluss, was glauben Sie, wie lange wird es noch dauern, bis auch die deutsche Oma ihre Volkslieder bei Spotify hört?
Ach, wir sind eigentlich auf dem gleichen Wachstumsweg, wie das in anderen Ländern, wo wir schon eher am Start waren, auch sind. Also insofern denke ich schon, dass wir jetzt so in den nächsten 2-3 Jahren dort eine sehr, sehr große Reichweite erzielen werden. Also wir wachsen da mit hohem Tempo.
Sagt Stefan Zilch, Geschäftsführer von Spotify Deutschland. Danke für Ihren Besuch.
Danke Ihnen. Vielen Dank.
Hier ist was mit Medien auf D-Radio Wissen. Was mit Medien? Das investigative Finanzmedienmagazin von D-Radio Wissen.
Herr Peller, soll ich sagen?
Ja, ihr sagt du's.
Mir wurde vor der Sendung aufgetragen, ich sollte mich heute Dennis nennen, aber das will ich nicht sagen. Ich will eher Folgendes sagen. Es ist nicht alles schlecht im Journalismus, selbst nicht in den USA.
Tja, die letzten Wochen klang es bei uns in der Show ja immer wieder durch. Eigentlich geht es der deutschen Medienbranche doch gar nicht so schlecht. In den USA, da ist das aber ganz anders.
Für einige gilt ProPublica dort als der letzte Strohhalm, um investigativen Journalismus zu retten in den USA. Dort ist die Branche ja im Gegensatz zu Deutschland in einer finanziell dramatischen Lage. Vor 5 Jahren ist dieser, ich sag jetzt mal, Newsroom gestartet. Das Besondere ist, er ist komplett über Spenden finanziert.
Ja, Daniel hat sich vor ein paar Tagen getroffen oder hat Besuch bekommen vom ProPublica-Gründer Paul Steiger. Und vor ProPublica war er viele Jahre Chefredakteur beim Wall Street Journal. Und sie reden unter anderem über neue Finanzierungsmodelle, über eine Symbiose zwischen Stiftungsmodellen und klassischen Nachrichtenanbietern, ja, über neue Abhängigkeiten, aber auch über die Gratis-Mentalität der Huffington Post und Internet-Milliardäre wie Jeff Bezos von Amazon, die jetzt in Journalismus investieren.
At what point in your career have you realized that you have to rethink as journalist how you work and how you have to find new ways to finance good journalism?
It didn't happen all at once. When I was still editing the Wall Street Journal in the early years of this century, when we had put up our own website and we were, unlike everybody else, we were charging for ours. I realized that the world was changing. In 2006, 2007, when I was nearing retirement from that job, and I was doing it for 16 years, which is long enough, it sort of hit me that quality journalism was going to need a variety of new financing methods. I was lucky enough to be able to slide right into ProPublica. That really accelerated the learning process for me.
It began 5 years ago with ProPublica.
ProPublica, we launched in January 2008.
So when you compare your expectations 5 years ago and the results now, do they match?
We used to have an expression at the journal, nothing succeeds as planned. You succeed, but it's not the path that you expect. At ProPublica, a lot of it has gone as planned. The notion of focusing on exposing abuse of power, failure to uphold the public interest, corruption, making all of our stories available on the website, making the biggest stories available for free to larger platforms so we could get them right before the correct audience. All of that pretty much went according to plan. The biggest difference, I did not anticipate was how much data journalism, digital behaviors, both in finding news and in distributing it, how important it would be, and how much it would be a part of our success. With our initial budget, we expected to have 2, maybe 3 people in that field. We now have 8, and we out of a total number of journalists of 41, and I expect that to grow.
When you talk to other peoples about ProPublica or the nonprofit field of journalism, what are common misunderstandings about that topic?
Oh, where do I begin? One thing is that I get this particularly from people whose experiences in business. They wonder, why can't we make a profit doing what we're doing? After all, newspapers and television stations and even cable networks did investigative reporting in the past and they made a profit. Why can't you make a profit doing what you do? And that is, if I were to say there's a single misconception, it's that one. And of course, the reason is that all those other organizations, when I was editing the Wall Street Journal, we did a significant amount of investigative reporting, but it was a relatively small share of $100 million news budget. For ProPublica, the only thing we do is investigative reporting. It's very expensive. You cannot make it available to the general public and make a profit doing it. A typical story will cost anywhere from $50,000 to $500,000. You just can't recoup those costs from selling it or trying to advertise against it, the traditional ways people make money with news. So I think that is by far the modal misconception that we encounter.
And you have partners with the biggest U.S. news outlets. Can you say that these partnerships are symbiotic? And if so, how do they look like?
I think they're very symbiotic. In symbiosis, both sides benefit from each other, and we certainly benefit because we get our work before a larger audience and often a very targeted audience. And I think they benefit because They get stories they didn't think of. They get them for free, and they find a partner who is willing to cooperate. We submit to their editing. We submit to their legal vetting. We, if they want, we tell them who our sources are. And we sometimes, rarely, but sometimes work collaboratively in the reporting with them.
We should talk also about dependency, I think. Are the dependencies from donation-based journalism different from journalism that is backed by a big company?
They're different in detail, but in essence, I think not. At the Wall Street Journal, it was, you know, a big company, except for the last few years, profitable company. And we were, our funding came, a significant but smaller amount from subscription sales, but by far the most was from advertising. And we covered our advertisers, and time happened when advertisers didn't like a story, they would complain. They would threaten to remove their advertising. Sometimes they actually pulled their advertising. But we had a culture that said we would not, under any circumstances, change our approach to reporting based on those threats. We never deviated from that in my 16 years of editing the journal. And my bosses never asked me to. Well, at ProPublica, we have donors. We started with essentially a single donor. I mean, first couple of years, our launch donors, the Sandler Family Foundation, they were more than 90% of our funding. They're still our most important funders, but they are down to a third or 30% of our funding. So we're diversifying the funding, and the same principle applies that our funders don't dictate what we cover. In fact, our board members don't even know what we're working on until it's published.
I think we are on a road to explore new ways to finance journalism. What about the factor altruism, that someone invests in journalism? How important is that?
I think that altruism is a factor. When somebody makes a lot of money and gives it away either directly or by setting up a foundation that distributes the money, there has to be a certain element of altruism. We're all a mixture of motives. There can be altruism. There can be, respect in the community that people like. There can be access to people that one wants to have access to for social reasons or business reasons. Who knows what all the motives are? But certainly altruism is a part of it and a significant part of that, and we welcome that.
And what kind of motives do you see in, for example, Jeff Bezos' approach to buy the Washington Post?
I know Jeff a little bit. I don't know him that well, but my sense of him is that he likes a challenge. He set a challenge for himself because he doesn't intend to treat the Washington Post as a charity. He doesn't need to reverse the Post losses immediately. He's, he could go on for years absorbing the losses of the, they have a $10, $20, $30 million a year losses. I don't know what their finances are exactly, but it's my guess is in that neighborhood. He has something like $7 billion. So he could deal with that for a long period of time, but he doesn't want to. He wants to find a way to generate a revenue stream and to be efficient in the costs. He intends to make it a profit-making, not doesn't need it to be a huge profit-making company, but he wants it to be profit-making. This is a man with ferocious determination, with reputation for great intelligence, that in building Amazon, he's been very tough, very demanding of his subordinates, and very successful. And I suspect he's going to be that way with the Washington Post.
What do you think of, even if we look that the eBay founder last week announced to...
Pierre Omidyar, yeah.
Yeah, that he is to start a new journalism news organization with Glenn Greenwald, that internet billionaires are investing in journalism. How do you see that?
Well, I think it's positive, and I'm happy to see this. Since I'm in Europe, I can use a football metaphor. It's like he's got a striker and a goalie, but we don't know what league he's going to play in. We don't know who the other players are going to be. We don't know whether he's going to be offense-minded or defense-minded. There are all kinds of things we don't know yet about what kind of journalistic organization he's going to create.
2 weeks ago, the Huffington Post Germany launched here, and we have a huge discussion among journalists about the idea that bloggers are doing their work for free. Some are afraid that this will destroy the market. Some are afraid that journalistic content is displayed on the same level from persons who are not journalists. Since you have in the States some experience with the Huffington Post, what should we know or what can we expect?
Look, the Huffington Post is not the cause of the change. It's an example of the change. There are thousands, maybe millions of bloggers out there. My wife's a jewelry designer who also happens to be a very good writer. She blogs 7 days a week on her own website. And then maybe once a month, she blogs on the Huffington Post. It gives her an audience. It gives her greater visibility. She's not paid a penny for it, but she gets psychic rewards. So I see this phenomenon up close. And we in journalism, I believe that journalists should be paid for their work. I believe that blogging, certain kinds of bloggers, should be paid for their work. And they are in the U.S. Certain bloggers get significant payment, and that's appropriate. At ProPublica, we pay market salaries for people, but we have to deal with the fact that the web enables people who want to say something to the world to put it up there. In 20 minutes with a blog post, you're a publisher. That changes the whole dynamic of the way news operates, and we can't say, oh, please take this away. Make this not happen. It's not going to occur. We have to learn to deal with it.
Sagt Paul Steiger, Gründer von ProPublica und ehemaliger Chefredakteur des Wall Street Journal. Hier bei Was mit Medien, ja. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Stiftungsjournalismus. Der ist in Deutschland nämlich noch nicht so richtig am Start oder eigentlich gar nicht. Obwohl der NRW-Medienstaatssekretär Marc-Jan Eumann an einem Konzept für eine solche Stiftung arbeitet. Welche Chancen es aber auch in Deutschland gibt, darüber hat Daniel auch mit Professor Stefan Weichert gesprochen, der mit seiner Initiative voca.org auch Journalismus fördern möchte.
Wenn wir uns jetzt diese Debatte mal anschauen, wie wir alternative Finanzierungsmodelle für den Journalismus, für Qualitätsjournalismus finden können, wo befindet sich auf diesem Weg Deutschland?
Deutschland befindet sich noch ganz am Anfang von allen neuen Modellen. Wir beobachten gerade neue, ganz neue Initiativen. Initiativen wie Investigate als gemeinnütziger Verein, der Recherche vorantreiben will. Wir beobachten Initiativen wie das Voca Innovation Media Lab, die Innovation vorantreiben wollen, über Stiftungsgelder und Stiftungsgelder eintreiben. Wir sehen Initiativen wie die von Marc-Jan Eumann in Nordrhein-Westfalen, eine Stiftung Partizipation und Vielfalt auszugründen, die über Gebührengelder finanziert wird. Also es gibt viele verschiedene Modelle. Ich rechne fest damit, dass einige von denen auch funktionieren werden. Aber wir sind, wie gesagt, noch ganz am Anfang, wenn wir uns jetzt mit Amerika zum Beispiel vergleichen würden.
Ich wollte auch gerade sagen, der feine Unterschied ist, ProPublica bezeichnet sich ja auch ein bisschen als Non-Profit-Newsroom. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, die schießen ja Geld zu, das sind Förderungen. Warum sind wir da noch nicht weiter? Ist das einfach die gesetzliche Grundlage, die da fehlt? Oder fehlt bisher einfach auch der Mut, das umzusetzen?
Naja, dem deutschen Medienmarkt geht es ja im Vergleich zum amerikanischen Medienmarkt noch sehr, sehr gut. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir haben noch nicht diesen Druck, der auf uns lastet, um sagen notgedrungen zu handeln, in neue Richtungen zu denken. Es ist ja das, was wir jetzt machen, also von Investigate und Voca beispielsweise, sind zwei Initiativen, die sich überlegt haben, schon jetzt drüber nachzudenken, was könnte mal werden, wie könnten wir stärker bestimmte Bereiche fördern, für die es irgendwann mal vielleicht überhaupt kein Geld mehr gibt, als dass wir es zu spät machen. Also wir haben uns gesagt, besser früh als zu spät. Und jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, über Alternativen nachzudenken.
Sie haben auch gerade das Beispiel von Marc-Jan Eumann in NRW genannt. Was ich in der Diskussion von Journalistenkollegen sehr häufig mitbekommen habe, dass sie Angst haben vor neuen Abhängigkeiten, die dort entstehen. Können Sie diese Sorgen teilen? Sind die berechtigt? Oder gibt es da etwas, was man als Journalist vielleicht sich erst nochmal genauer anschauen sollte?
Ja, erstens anschauen, zweitens auch mal abwarten, was überhaupt passiert. Die Staatskanzlei in NRW hat ja gewisse Bedingungen an diese Stiftungsausgründung geknüpft. Unter anderem eine Staatsferne, eine ganz rigide Staatsferne sogar. Also in diesen Gremien sollen eben keine Politiker vertreten sein. Also man könnte sogar sagen, es ist vielleicht etwas päpstlicher als der Papst oder zumindest päpstlicher als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also insofern befürchte ich da erstmal keine Einflussnahme. Das Gleiche gilt auch in der Debatte über Stiftungsgelder, die aus der Wirtschaft fließen. auch über Modelle, wo Direktgeld aus der Wirtschaft fließt. Da müssen wir natürlich versuchen, Firewalls einzuziehen, um diese Unabhängigkeit zu gewährleisten. Aber das muss als Prozess passieren. Das müssen wir ausprobieren. Wir müssen testen, wie es funktioniert. Und sollte es irgendwo Einflussnahmen geben, dann müssen wir als Korrektiv da irgendwo wieder eingreifen und dafür garantieren, dass die Unabhängigkeit gewährleistet bleibt.
Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen visionieren. ProPublica arbeitet ja in den USA mit den großen Nachrichtenanbietern zusammen. Wann wird es sein, dass wir in Deutschland meinetwegen eine Enthüllung der Bild-Zeitung haben, die stiftungsfinanziert durchgeführt worden ist, die Recherche?
Ob jetzt die Bild-Zeitung das richtige Beispiel ist, vielleicht eher der Spiegel oder der Stern. Wir waren gestern mit Paul Steiger beim Spiegel, da haben wir tatsächlich über solche Modelle auch gesprochen. Wie wäre es eigentlich, wenn der Spiegel plötzlich mit Non-Profit-Organisationen zusammenarbeiten würde? Das ist theoretisch natürlich schon denkbar und wir werden auch erleben, dass Initiativen wie Voca und Investigate natürlich solche Prozesse antreiben, dass wir uns auch auf Medienpartnerschaften einlassen und vielleicht dann irgendwann auch eines dieser großen Häuser mit uns zusammen kooperiert und gemeinsam eine Geschichte veröffentlicht. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
So, Stefan Weichert von Voca. Ja, er hat schon Investigate angesprochen. Investigate wird ja von dem Journalisten Klaus Liedtke vertreten, der zum Beispiel viele Jahre lang Chefredakteur des Sterns war. Und Daniel hat, ihr könnt es euch denken, auch mit Klaus Liedtke gesprochen und ihn die gleiche Frage gefragt wie Paul Steiger vorhin schon. Nämlich, an welchem Punkt in seiner erfahrenen Karriere er sich eigentlich überlegt hat, wir müssen neue Wege finden, um Qualitätsjournalismus zu finanzieren.
Na, die Notwendigkeit, darüber nachzudenken, ergibt sich aus der Tatsache, dass in den letzten Jahren der Qualitätsjournalismus unter Druck geraten ist. Und wir sehen, dass in vielen Redaktionen die Etats gekürzt werden, die Mannschaften ausgedünnt werden. Und wir fragen uns, ich habe mich gefragt, wo führt das hin? Ich war damals, vor einigen Jahren war ich Vorsitzender der Jury des CNN Journalist Award. Und am Rande haben wir uns gefragt, es ist zwar schön, dass man journalistische Leistungen auszeichnet, aber es ist ganz sicherlich ebenso wichtig, diese erst möglich zu machen vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung, dass weniger Geld zur Verfügung steht. Also haben wir diese Initiative gegründet und wollen uns einmal Geld besorgen, dass wir dann in Recherchestipendien stecken. Und das andere ist, dass wir die gesellschaftliche Debatte über den Zustand, den wir hier in Deutschland jetzt haben und immer stärker haben werden, befördern.
Ich würde dann gerne mal beide diese Aspekte mit Ihnen vertiefen. Ja. Fangen wir mal an, erstmal mit journalistischen Projekten unter unseren Hörern. Wenn Sie gerade planen, ein Rechercheprojekt durchzuführen, unter welchen Umständen wäre das vielleicht auch ein Thema, mal zu schauen, ob Investigate da nicht auch Förderung machen kann?
Wir haben einmal im Jahr einen Bewerbungsprozess und junge Journalisten oder Journalisten überhaupt können sich mit ihren Projekten bei uns melden und eine unabhängige Jury entscheidet dann, welches von diesen Projekten das zur Verfügung stehende Geld bekommt. Und im Prinzip kann sich jeder Journalist, der deutschsprachig ist, mit einem Projekt bewerben, das allerdings von einer gesellschaftlichen Relevanz sein muss und einen internationalen, also einen grenzüberschreitenden Charakter hat. Das haben wir mit unserem ersten Stipendium wunderbar geradezu als Beispiel erreicht. Das war eine Fernsehdokumentation über unethische Medikamentenversuche in Indien, an denen auch deutsche Pharmafirmen beteiligt waren. Das war eine klassische Enthüllung, die wir vorfinanziert haben, die dann im WDR gesendet wurde und die gleichzeitig auch eine Veröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung gefunden hat. Also das war ein klassisches Beispiel dafür, welche Projekte wir künftig fördern möchten.
Also länderübergreifend, auch medienübergreifend. Ich habe gesehen, der Stichtag für dieses Jahr ist schon vorüber, ja. Aber im nächsten Jahr wird es ja vermutlich wieder einen neuen Stichtag
geben. Natürlich,
jedes
Jahr, klar.
Dann lassen Sie sich noch über den ersten Teil reden, okay, den Sie gerade angewandt haben, nämlich den Stand des Qualitätsjournalismus. Ja. Wie sehr machen Sie sich denn tatsächlich Sorgen, wenn man schaut, in den USA scheint die Not ja größer zu sein?
Na, es gibt bei uns nach wie vor hervorragenden Enthüllungsjournalismus. Aber es ist eine Tatsache, die jeder Journalist eigentlich bestätigen kann, dass in vielen Redaktionen in Deutschland die Etats gekürzt werden. Besonders häufig trifft es den investigativen Journalismus, der besonders aufwendig ist, zeitaufwendig und auch teuer ist. Da setzt man dann gerne den Rotstift an. Dagegen wenden wir uns. Das ist eine ganz bedrohliche Entwicklung, weil unsere demokratische Kultur hängt von einem kritischen, unabhängigen Journalismus ab, der aufdeckt, den Mächtigen auf die Finger schaut, nicht, und der Zusammenhänge erklärt. Und das ist mal nur im Prozess eines doch eher intensiven Journalismus möglich. Und für den steht auch perspektivisch immer weniger Zeit und Geld zur Verfügung. Dagegen wenden wir uns.
Und gerade mit dem Geld ist das so eine Sache, wenn man sich schaut, wie oder wo klassische Verlage derzeit investieren, lieber in ein Startup, weniger in Journalismus. Wenn man schaut, weltweit gesehen, wer investiert aktuell in Journalismus, dann sind das ausgerechnet die Internetmilliardäre aktuell. Wie beobachten Sie das?
Ja, ich finde, das ist eine wunderbare Entwicklung, wenn es plötzlich Seiteneinsteiger gibt, die ähnlich wie die frühen Verleger, also die Verleger, die es heute nicht mehr in dieser Form gibt, einfach Spaß an der Publizistik haben, mitmischen wollen und irgendwo garantieren, dass der klassische Journalismus fortlebt. Und da kann ich nur sagen, wer auch immer da als reicherer Mensch sich berufen fühlt, in den Journalismus hineinzugehen, den heiße ich willkommen, wenn er denn vernünftige Absichten hat, lautere Absichten.
Bei den älteren Verlegern, sage ich mal, bei der ersten Verlagsgeneration, waren das denn auch tatsächlich nur publizistische Absichten, die eigenen Blätter zu betreiben, oder war da nicht auch ein bisschen dann doch das Big Business mit im Spiel?
Na, da war, in der Regel ist es beides. Aber ich kenne ja noch die alten Verleger aus den 50er, 60er Jahren, und die waren schon getrieben davon, mitzumischen in den öffentlichen Debatten in Deutschland und ein Forum zu bieten für Diskussionen und sicherlich auch mal für politische Einflussnahmen. Und also ich glaube, das ist etwas, was heute in der Verlegerei, in der Publizistik so nicht mehr möglich ist oder üblich ist, weil dort moderne Manager herrschen, nicht, die getrieben werden von den Renditeerwartungen ihrer Besitzer, der Unternehmensbesitzer. Und das führt zu einer, sagen wir mal, Betrachtung des Journalismus, der mit diesem alten Spaßfaktor, den die alten Verleger hatten, auch nichts mehr zu tun hat. Da ist also nicht mehr so sehr der Journalismus im Vordergrund, sondern die Umsatzrendite.
In den letzten Tagen war ich auch auf den Medientagen München, war dort auch auf einer Nachwuchsveranstaltung, und ich habe wirklich viele Fragen bekommen, so, ja, wie kann ich denn überhaupt noch vom Journalismus leben? Also das ist eine Frage, die sich der Nachwuchs tatsächlich stellt.
Klar.
Können Sie dem Nachwuchs Zuversicht vermitteln?
Absolut. Auch wenn das im Moment eine schwierige Zeit ist, weil niemand weiß, wohin das alles führt. Es ist eine unsichere Zeit, ist eine Zeit, in der sich jeder fragt, was wird aus uns, was wird aus den Medien, aber ist zugleich auch eine spannende Zeit. Das ist eine revolutionäre Zeit, und irgendwie finde ich es ganz toll, dass ich das auch noch miterleben darf. Ich bin ja schon eine Weile im Geschäft. Und solche Upheavals, solche Umwälzungen bieten jungen Leuten mit cleveren Ideen, mit Durchhaltevermögen, mit Beharrungsvermögen immer auch Chancen, ihren Punkt zu machen. Und es gibt nichts Spannenderes auf der Welt, das habe ich in den letzten 50 Jahren, 40, 45, 50 Jahren erlebt, als Journalismus. Dabei zu sein, nicht das Ohr auf die Gleise zu legen und zu hören, wohin unsere gesamte Gesellschaft rollt. Dabei zu sein, wenn etwas passiert, es gibt nichts Schöneres, oder seine Meinung auch noch zu äußern oder sich auch nur ganz konkret mit dem klassischen Journalismus zu beschäftigen, der vermitteln will, der aufklären will. Das sind nach wie vor Dinge, nicht, die spannend sind, die, und da kann ich nur jedem, der ein schreiberisches oder ein Talent hat, sich mitzuteilen, Nachrichten zusammenzufassen, ermuntern, dabei zu bleiben. Dieses Tal der Tränen, durch das wir vielleicht gerade oder einige gehen, das wird auch irgendwann durchschritten sein, und ich mache mir um die Zukunft des Journalismus überhaupt keine Sorgen. Der wird bleiben.
Sagt Klaus Liedtke, Vorstand von Investigate. Ja, und da hört man ja regelrecht Enthusiasmus und auch Optimismus pur raus. Also das fand ich sehr beeindruckend, dass eigentlich jemand, der vordergründig vielleicht alter Schlag Journalismus ist, dem man das vielleicht auch etwas vorurteilsbeladen gar nicht so unterstellen würde, so offen und modern eigentlich daran geht und auch so positiv. Das fand ich jetzt zum Schluss nochmal wirklich auch eine beeindruckende Botschaft, ne?
Ja, absolut. Das fand ich wirklich hervorragend. Das gefällt mir auch sehr gut, dass man da auch jetzt mal nicht alles nur so schlecht redet, sondern dass es halt, dass wir hier auch schon so einzelne Projekte in Deutschland sehen, die mal versuchen, ein bisschen was zu fördern und so. Was halt ein bisschen schade ist, dass es bisher eigentlich nur so ist, dass Journalisten so auf eigene Faust sagen, okay, ich will jetzt hier eine Recherche starten und jetzt muss ich sehen, wie ich da irgendwie Fördergelder bekomme, oder dass sie selbst Crowdfunding durchsetzen, worüber wir ja auch schon gesprochen haben. Und das ist nicht irgendwie so eine
Organisation gibt, die, dass man sozusagen dort in dem Newsroom arbeiten kann, so ähnlich wie mit ProPublica. Das ist noch ein bisschen schade. Ich glaube, da gibt es auch noch so ein bisschen rechtliche Probleme, die man da lösen müsste. Aber das wäre, glaube ich, so der nächste Schritt, was ich hier auch sehr wünschenswert finde.
Aber ist es nicht so, ich glaube, Stefan Weichert hatte das gesagt, uns geht es eigentlich einfach noch zu gut.
Ja.
Muss der, ich sag mal, der berühmte Leidensdruck, der muss wahrscheinlich einfach noch größer werden, damit man sich in Bewegung setzt, weil solange es doch eigentlich einigermaßen gut läuft, warum soll man sich da verändern?
Ich finde das so witzig, wie oft wir jetzt irgendwie jetzt gefühlt in diesem Herbst feststellen, ach, uns geht's doch eigentlich allen ganz gut. Ja. Ich meine so, ne? Also das ist doch auch meine Aussage.
Wobei ich vorhin gedacht habe, weil es ja wirklich sehr gehäuft in diesen drei, oder vor allem auch in den letzten beiden Interviews dann auch nochmal kam, ist das eigentlich jetzt wirklich so, dass es uns doch so ganz gut geht? Oder ist das jetzt auch schon so eine neue Optimismus-Rhetorik, dem man es einfach immer wieder sagt und sagt und sagt und irgendwann wird es wahr?
Ah, im Sommer gab es doch mal irgendwie so eine Erhebung, da wurde mal geguckt, ja, ich weiß, die ganzen Zeitungen, die jammern und sparen und sparen und sparen, aber wenn man sich dann nochmal die tatsächlichen Renditen anschaut, zum Beispiel, ist die typische Rendite in der deutschen Zeitungsbranche immer noch höher als in ganz anderen deutschen Wirtschaftsbranchen. So. Also gerade, das ist dann, glaube ich, so, ja, vielleicht war das historisch gesehen, ist das nicht mehr so extrem, aber im Branchenvergleich darf man eigentlich nicht so sehr meckern. Es ist halt immer die Frage, womit gebe ich mich zufrieden und vor allen Dingen, wem muss ich gerade stehen? Also wenn ich ein Manager bin und hier einen Renditerekord nach dem anderen raushauen muss, dann ist das Problem natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt irgendwie Gründer bin und expandieren möchte.
Was würdest du denn sagen, wie notwendig sind denn solche neue Wege?
Ist es
noch nice to have oder sollten wir einfach auch perspektivisches angehen?
Naja, problematisch wird es dann, wenn Journalisten, die investigativ arbeiten wollen, einfach ihre Arbeit nicht mehr finanziert bekommen und es dann nicht mehr durchsetzen können. Dann haben wir ein Problem, auch ein gesellschaftliches Problem.
Ich glaube, ein Aspekt ist, wenn ich das richtig, es war ja viel Stoff, würde man sagen, wenn man in der Schule wäre, wenn ich das richtig mitbekommen habe, was noch gar nicht so thematisiert, ich glaube, dass zum Beispiel im Vergleich USA, Deutschland, auch die Bereitschaft, kulturell gesehen hier in Deutschland quasi zu spenden für gemeinnützige Dinge allgemein und vielleicht für journalistische Arbeit im Besonderen, einfach noch nicht da ist. Also nicht nur quasi bei der auf der Medienmacherseite die Bereitschaft, das ganze Thema anzugehen. Ich glaube auch bei den Gebenden. Das funktioniert vielleicht bei kleinen Crowdfunding-Projekten
das
mittlerweile.
Ist ja die Spendenbereitschaft für Soziales und so, das ist ja in den USA was ganz anderes. Das ist ja einfach richtig ganz tief in der DNA von den Amerikanern verankert, dass man einfach unheimlich viel spendet. Es gibt viele Events dafür. Es ist aber auch, glaube ich, einfach so, dass viele Dinge, für die in den USA gespendet werden muss, damit es die gibt, selbstverständlich hier vom Staat bezahlt werden. Also das ist einfach ganz, ganz unterschiedlich.
Aber da ist ja auch dieses Thema Einflussnahme, ne? Also gerade wenn dann, ich sag mal, das nicht rein altruistische Spender sind, sondern möglicherweise Unternehmen. Da war ja jetzt gerade im Zuge der Parteispenden auch noch wieder vor ein paar Wochen ein Thema hier in Deutschland, etwas anderes Metier, aber kann man vielleicht ein bisschen vergleichen. Wo ist da die Grenzziehung? Natürlich sagen alle, ja, dass die Spende hat nichts zu tun mit irgendwelcher Berichterstattung oder mit irgendwelchen Entscheidungen. Aber ist man nicht jemandem wohlgesonnener, wenn man weiß, man kriegt regelmäßig Geld von dem?
Tja. Aber das hat Paul Steiger, glaube ich, ganz schön skizziert. Ich glaube, dass auf diesem Weg, wenn jetzt hier neue Wege zu erschließen, da wird ja immer gerne auch mehr auf die Gefahren hingewiesen. Wir sind ja hier in Deutschland. Da ist einfach das Ding, dass natürlich man auch sagen muss, wenn du in einem großen Konzern bist, da herrschen auch Interessen, die dich beeinflussen. Das ist einfach so. Das kann man auch nicht wegreden.
Es ist eine spannende, aber auch eine schwierige Materie, finde ich. Ich bin da noch nicht so richtig entschieden, wie ich das finde. Muss ich zugeben.
Wir begeben uns auf einen Entscheidungsfindungsprozess, glaube ich, auch bestimmt noch in den kommenden Wochen und Monaten, was auch spendenfinanzierten Journalismus in Deutschland angeht. Ihr hört Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
Der Radio Wissen ist hier, die Redaktionskonferenz am Donnerstagabend. Und es ist jetzt, glaube ich, eine gute Gelegenheit, unser Tagesrätsel, das ihr Robic, aufzulösen und einen würdigen Gewinner oder eine Gewinnerin zu finden. Aber ich würde sagen, wir hören vorher nochmal rein. Die Erklärung nochmal, die Spielregel. Ihr hört gleich zwei Szenen und jede Szene, die steht für einen Begriff. Und wenn ihr dann so ein bisschen um die Ecke denkt und dann diese beiden Szenen zusammensetzt, dann ergibt sich ein Begriff, der eine medizinische Fachkraft beschreibt. Daniel, hast du es verstanden?
Yeah.
Dann können wir sagen, hören wir es uns nochmal an.
Nach den Richtlinien so, dass sie immer noch auf Ziele im Westen.
Mit Afrikas und der schwarzen Organisation ANC.
Bei herkömmlichen Geräten werden die terrestrisch ausgesandten elektromagnetischen Wellen, deren Wellenlängen sich zwischen 10 Zentimetern und 100 Kilometern bewegen können und in einem Frequenzbereich von einigen Kilohertz bis etwa 3 Gigahertz liegen, in hörbaren Schall umgewandelt.
Hey, zweimal Hangover.
Ja, gerne. Wo wollen Sie denn sitzen?
Irgendwas mit viel Platz für die langen Beine meiner Freundin. Haben Sie nicht oben was, so wie so ein Balkon, damit man uns auch sehen kann?
Kleiner Hinweis, das kostet aber extra.
Ja, kein Thema. Und noch eine Riesentonne Popcorn dazu, was, Schatz?
Ich möchte lösen, Herr
Du
Peller.
Möchtest lösen, dann ja. Löst bitte, Daniel.
Am Anfang passt hier zum großen Jubiläum diese Woche das Radio. Schöner Senderdurchlauf übrigens.
Genau.
In der zweiten Sektion.
Das war ein bisschen schwieriger.
Wollte er ja nicht im Parkett sitzen, sondern oben in der Loge. Und das ist dann als medizinische Fachkraft der Radiologe.
Der Radiologe. Sagen wir mal der Radiologe. Aber fast, Daniel.
Natürlich.
Ich glaube, das haben auch einige unserer Hörerinnen und Hörer gewusst. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 253.
252.
Kurz ins Ende, dann ziehe ich.
Man soll ja die Leute belohnen, die knapp dran sind.
Und zwar belohnen tun wir heute Nathalie Scholz-Wegele in Langen wohnt sie und sie bekommt das D-Radio-Wissen Überraschungspaket von uns.
Bestimmt Frau Dr. Nathalie Scholz-Wegele.
Das wissen wir nicht.
Sie ist bestimmt Radiologin.
Das wissen wir nicht.
Na, logisch.
Google hat empört auf die Berichte reagiert, nach denen der US-Geheimdienst NSA seine Datenleitungen anzapft. Ein Vertreter des Unternehmens sagte, man sei sehr aufgebracht darüber, wie weit die Regierung anscheinend gegangen sei. Die Washington Post hatte unter Berufung auf den früheren NSA-Mitarbeiter Edward Snowden berichtet, dass der Geheimdienst zentrale Leitungen von Google und seinem Konkurrenten Yahoo anzapfe und so Daten von Millionen Nutzerkonten abgreifen könne. Betroffen seien sämtliche Cloud-Dienste. NSA-Chef Keith Alexander wies die Vorwürfe zurück und erklärte, für einen Zugriff auf die Server der Unternehmen brauche seine Behörde eine gerichtliche Verfügung. Die New York Times berichtet heute außerdem, dass die NSA nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel, sondern auch ranghohe Beamte und Chefs von deutschen Oppositionsparteien abgehört hat. Die Telefonnummern seien in vielen Fällen von US-Diplomaten weitergeleitet worden. Kenias Präsident Uhuru Kenyatta muss sich erst im nächsten Jahr vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten. Das Gericht erklärte, das Verfahren werde erst im Februar beginnen. Kenyatta wird vorgeworfen, für Unruhen nach den Wahlen im Jahr 2007 verantwortlich gewesen zu sein. Dabei waren mehr als 1000 Menschen getötet worden. Eigentlich sollte der Prozess Mitte November beginnen. Die Afrikanische Union hatte aber für einen Aufschub plädiert. Als Grund nannte die Organisation den Terrorangriff auf ein Einkaufszentrum in Nairobi im September. Kenyatta brauche jetzt Zeit, um Gewalt und Terrorismus im Land zu bekämpfen. Vor zwei Wochen hatte die Afrikanische Union die Aussetzung des Verfahrens gefordert. Die AU wirft dem Strafgerichtshof vor, bisher ausschließlich Afrikaner angeklagt zu haben. In Bangladesch sind die Tarifverhandlungen für die 4 Millionen Textilarbeiter vorerst gescheitert. Die Gewerkschaften haben die von den Arbeitgebern angebotene Erhöhung des Mindestlohns von 28 Euro auf 42 Euro als zu niedrig abgelehnt. Sie fordern mindestens 75 Euro im Monat. Die Textilarbeiter in Bangladesch gehören zu den am niedrigsten bezahlten der Welt. Dazu kommen sehr schlechte Arbeitsbedingungen und Sicherheitsprobleme. So starben bei Bränden hunderte Arbeiter. In den letzten Wochen hatten die Textilarbeiter mit Streiks und Massenprotesten höhere Löhne gefordert. Bangladesch ist nach China der zweitgrößte Textilproduzent der Welt. Die Fabriken produzieren rund 80% der Exporte des Landes. In der Sahara in Nordafrika sind mindestens 92 Flüchtlinge verdurstet. Sie waren offenbar auf dem Weg von Niger nach Algerien, als ihre Autos Pannen hatten. 20 Menschen haben nach Behördenangaben überlebt. Einige von ihnen seien Dutzende Kilometer durch die heiße Wüste gelaufen. Wohin die Menschen ursprünglich wollten, ist unklar. Üblicherweise machen sich vor allem junge Männer aus der Region auf den Weg, um Arbeit in Europa oder anderen nordafrikanischen Ländern zu finden. Der Niger ist nach Angaben der UNO das am wenigsten entwickelte Land der Welt. Zum Schluss der Blick auf das Wetter weltweit in 6 Städten auf 5 Kontinenten. In New York in den USA ist es zurzeit 18 Grad Celsius, der Himmel bedeckt. St. Petersburg in Russland meldet Wolken bei 5 Grad. In Bangkok in Thailand sind ebenfalls Wolken zu sehen, die Temperatur liegt bei 28 Grad. Über der peruanischen Hauptstadt Lima sieht es nicht viel besser aus. Viele Wolken werden gemeldet, es ist 19 Grad warm. In Faro im Süden Portugals ist es wolkenlos bei 20 Grad. Und in Freiburg im Breisgau sind fast keine Wolken zu sehen bei 10 Grad.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Mit Daniel Fiene und Herrn Pähler. Den Machern von Was mit Medien.
Hi.
Ja, hallo, wir sind's.
Was mit Medien, das Medienmagazin bei D-Radio Wissen.
Daniel, ich muss, glaube ich, mit dir reden.
Okay, das machen wir doch schon seit jetzt 1 Stunde und 8 Minuten ja, eigentlich hier.
Ja,
bei dir,
aber ich möchte spezieller mit dir reden.
Okay.
Es geht ja nochmal um 90 Jahre Radio in Deutschland. Am 29. Oktober, also schon am 29. Oktober 1923 ist der Regelbetrieb ja aufgenommen worden. Damals gab es, glaube ich, nur einen offiziellen Hörer, irgendeinen Zigarrenhändler, der damals viele Milliarden Mark dafür bezahlt hat oder so, um eine Lizenz zum Hören zu erhalten. Und du hast deswegen passend dazu in dieser Woche auf wasmitmedien.de 90 Wünsche an das Radio formuliert, also eher an das Radio der Zukunft, glaube ich. Und ich würde sagen, die gehen wir jetzt mal durch.
Ja.
Nicht alle.
Nee, das
nicht, nicht alle.
Das wäre ein bisschen viel.
Aber über einige möchte ich ganz gerne mit dir reden.
Gerne.
Erst habe ich gedacht, was für ein Zufall. Am Reformationstag haut auch Daniel 90 Thesen raus. Dann habe ich auch nochmal nachgeguckt. Luther hatte 95. Aber
wirklich?
Ja, habe ich dieses unnütze Halbwissen hier auch nochmal kurz.
Auf der letzten Meile verdurstet, so ungefähr.
Ja, aber, ja gut, es passt ja natürlich zu 90 Jahren. Ich denke mal, dass das deine Brücke war. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend. Ich habe es natürlich alle auswendig gelernt und zur Unterstützung switche ich jetzt trotzdem nochmal auf wasmitmedien.de, weil das ist ja eine endlos lange Liste. Du hast das ja auch geclustert so ein bisschen in so Überschriften, ne? Ich sag mal so Radio im Wandel, Radio Musik, Radio und Hörer, Radio und Programm und so weiter. Und ich habe mir so mal so ein paar rausgepickt, die mir irgendwie besonders aufgefallen sind. Du kannst natürlich auch sagen Skip, die sind mir nicht so wichtig, aber...
Nee, das interessiert mich, was du interessant findest.
Also ich finde zum Beispiel... Vielleicht ist es einleuchtend, aber fangen wir mal an im ersten Kapitel, Radio im Wandel.
Ja.
Das sagst du als Wunsch 5, frage dich jedes Jahr, auf welchen Wegen die Hörer mit dir kommunizieren möchten. Hörst du zu, antwortest du oder stehen die Hörer vor einem verschlossenen Tor? In Klammern, etwas suffisant, ja, da müssen Redaktionsabläufe angepasst werden.
Ja.
Was will uns der Autor damit sagen?
Also ich habe mir das so überlegt. Es ist ja so, auf einmal stellt man fest, dass einen dann zum Beispiel, wenn dann ein Blitzer gemeldet wird, dass der nicht einfach ganz brav über die Telefonhotline, die man immer jedes Mal sagt, dann durchgegeben wird, sondern dass dann auch auf einmal ein Blitzermeldung über die Facebook-Seite eingehen oder auch über die Nachrichtenfunktion auf der Facebook-Seite. Wie bin ich dann drauf, ist dann so die Frage. Ignoriere ich das und schreibe zurück, wir müssen dann mal hier die Dinne anrufen oder gebe ich das dann selbst weiter? Und wenn das häufiger passiert, wenn ich merke, wow, das wird von vielen Leuten genutzt, das ist ein bevorzugter Kommunikationskanal, richten wir es so ein, dass die Leute, die für die Blitzer zuständig sind, auch dort die Blitzer abgreifen. Das war so der Gedanke dahinter.
Okay, verstanden. Dann hast du im gleichen Kapitel Punkt 8. Mhm. Sei eine Instanz statt von allem ein bisschen.
Ja.
Was meinst du denn damit? Also Instanz im Sinne von, ich sag mal, Hochburg von qualitativer Berichterstattung und Gutmenschentum oder einfach, dass man weiß, woran man ist oder...
Entschuldigung.
Nimmst du da irgendwas auseinander?
Die Thesen sind von der Wand gefallen,
Uiuiui.
Von der Holztür hier. So, ich habe mir da Folgendes eigentlich überlegt, du kannst nicht auf der einen Seite ein bisschen Unterhaltung machen, dann immer behaupten, dass du die besten News hast und dann auch hier nur erzählen, dass da super Musik ist und dass du digital ganz weit vorne bist und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist total unglaubwürdig. Ich glaube, man kann einfach auch sich mal ein bisschen beschränken, ein paar Sachen nicht mitmachen und aber dann sich auf die Sachen konzentrieren, die einem wichtig sind.
Okay.
Also ich glaube, die Reduzierung ist wichtig. Ich glaube sogar, dass du teilweise nicht mal alle Themen abdecken musst, auch wenn sie um einen herum passieren. Mhm. Also wenn du zum Beispiel dich mit dem Thema, sagen wir mal, wir werden jetzt ein Technikradio, um das ein bisschen mal auf einer anderen Ebene zu besprechen, da muss man nicht wirklich jeden Pups melden, den es da so gibt, jedes Gerücht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die Leute es ausschätzen, wenn du bewusster auswählst, was du eigentlich machst.
Okay, habe ich verstanden. Deswegen gehe ich mal ins nächste Unterkapitel, Radio und Musik. Da haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen heute. Mhm. Was ich mir notiert habe oder umkringelt habe, wenn ich das sozusagen gedanklich zumindest, ich habe natürlich nicht auf meinem Bildschirm herumgemalt, Punkt 12. Mhm. Erkläre besser, wann, welche und vor allem wie häufig Musik kommt. Mhm. Also, dass man sozusagen bei einem Streamingdienst vielleicht solche Ansätze hat, weil das dann auch Individualisierung vorbereitet. Man kann vielleicht auch deutlicher entscheiden, wann man einschaltet oder nicht. Oder was ist der Hintergedanke dahinter?
Also viele Leute beschweren sich ja tatsächlich, und das ist egal, ob das jetzt ein öffentlich-rechtlich oder privates Radio mhm. ist, dass ein Song immer so häufig kommt, 5-mal am Tag oder so. Und der Witz ist eigentlich, dass Hörer Musik oft falsch wahrnehmen. Dann frage ich immer zurück, schalten Sie denn immer um, wenn ein Song kommt, der Sie nervt? Und dann kommt häufig als Antwort ja. Und dann, okay. dann passiert Folgendes. Oder ist dir das schon mal so gegangen, also dass ja. du ein bisschen schaltest ja. dann so?
Ich schalte, also wenn ich so ganz klassisch sozusagen noch wie das früher war, Radio höre, das mache ich oft beim Autofahren. Mhm. Und dann habe ich halt meine vorprogrammierten Tasten. Und dann schalte ich hin und her. Wenn mir Songs nicht gefallen, schalte ich hin und her.
Und dann wunderst du dich, ach, den Song, der lief doch gerade schon, wenn ein Song kommt, oder?
Ja, dann denke ich, habe ich gar nicht umgeschaltet. So ungefähr.
Und der Witz ist nämlich, was viele Hörer so jetzt gar nicht auf der Platte haben, dass wenn sie einen bestimmten Song haben, dass sie diesen Song einem Sender zuschreiben. Egal, ob sie diesen Sender dann auf dem Sender hören oder auf einem anderen Sender. Und nun ist es ja so, dass viele Sender die gleiche Musik spielen. Und wenn du dann einen Song hörst, den du gerade bei deinem Stammsender schon gehört hast, dann schreibst du es deinem Stammsender zu, obwohl dein Stammsender ganz brav ist und den eigentlich in dem Moment gar nicht spielt.
Okay, aber also das passiert schon sehr unterbewusst, ne?
Das ist wie so eine optische Illusion, eine akustische Illusion, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Faktor. Und die andere Sache ist, ich versuche dann immer zu erklären, dass es im Prinzip bei jedem Sender zwei Arten von Hörern gibt. Einige, die die ganze Zeit hören und einige, die nur kurz hören. Und beide haben den gleichen Anspruch, nämlich, dass sie bestimmte Songs einfach erwarten. Und wenn sie bestimmte Songs erwarten, musst du ja sozusagen beide befriedigen, weil wenn ich jetzt sozusagen die Songs nur ganz selten spielen würde, sodass die Langhörer nicht genervt werden, dann würden die Kurzhörer ja nie die Songs hören, die sie erwarten. Das heißt, da muss man okay. so eine Mischform finden.
Aber wie kriegt man das hin?
Das kriegt man tatsächlich hin, indem man das so ein bisschen genau austariert, dass zum Beispiel immer so in bestimmten Zeitschienen ein Song so über die Woche verteilt ist, weil die Kurzhörer hören meistens immer zur gleichen Zeit an jedem Wochentag. Und da streut okay. man das so. Und so kriegt man das dann hin.
Verstehe.
Und ich glaube, wenn man das erklärt, dann verstehen die Leute das auch besser. Und dann nervt es auch gar nicht mehr so, weil man dann, glaube ich, ein Verständnis hat auch für die anderen Hörer.
Mhm. Wir haben ja jetzt schon über die Hörer öfter gesprochen. Ist auch naheliegend beim Thema Radio. Ja. Aber trotzdem hast du ja gesagt, die Punkte 13 bis 23, die überschreibe ich auch mit Radio und Hörer. Und da will ich mal rausgreifen, zum Beispiel Nummer 15. Der Hörer will eine Mischung aus Leanback und Individualisierung. Warum ignorieren wir in Deutschland Letzteres? Also die Individualisierung. Hm. Vielleicht fehlt mir da einfach das kreative Know-how oder ich bin noch nicht so richtig, kriege ich das noch nicht gedanklich hin, wie man Radio, wie es heute noch ist, individualisiert kriegt.
Herr Peller, wir überlegen uns jetzt gerade mal die Radio-Wissen-App. Ja? Mhm. Wir haben ja hier die ganzen Quadranten. Und stell dir vor, warum haben wir nicht so etwas, dass du sagst, du öffnest deine D-Radio Wissen Super 2103 App und der fragt dich, okay, wie viel Prozent Musik, wie viel Prozent Wort möchtest du haben? Also einfach so ein Slider. Ja?
Ja.
So, und dann kannst du sagen, bei der Musik möchte ich gerne, dass da meine Spotify-Playlist ist, um heute mal so im Kontext der Sendung zu bleiben. Und beim Wort fragt er dich dann, okay, wissen wir schon wie viel, aber jetzt ist die Frage, was? Da kannst du einfach so, sage ich mal, ein Häkchen bei den Quadranten setzen, so.
Ja.
Was dich interessiert, so. Und dann hast du das einmal eingestellt und sagst so, und jetzt geh in den Autopiloten und dann generiert er dir einen eigenen Stream, eine Stream-URL, wo dann in dieser Mischung, wie du sie eingestellt hast, die Inhalte zusammengestellt werden. Okay. Und immer wenn in einem neuen Quadranten da neuer Inhalt gerade im Live-Programm gesendet ist, dann wird es dir auch sozusagen mini-zeitversetzt, also sagen wir mal eine 30 Sekunden zeitversetzt, dann eingespielt, wenn dein aktueller Spotify-Song zu Ende ist. So. Das heißt, dass du quasi fast ganz live dabei bist, und wenn du total live haben willst, dann ist es halt also der richtige Live-Livestream, so wie man halt klassisch Radio hat, dann kannst du ja auch wieder wechseln.
Okay.
Wenn du sagst, oh, jetzt will ich das mal umkonfigurieren, dann gehe ich jetzt aus meiner die Radio Wissen Super 2103 App raus und so. Und ich glaube, wenn du das so einstellen kannst, ist das doch cool, oder?
Das stimmt.
Weil vor allem diese Stream-URL kannst du ja auch in jedes andere WLAN-Radio reinhauen und dann auch meinetwegen im Auto hören und schieß mich tot, brauchst nicht mal eine App für. Das müsste doch, also von meinem Programmierverständnis, was ja durchaus
beschränkt ist,
müsste das doch gehen.
Bestimmt.
Aber es macht keiner. Ich verstehe nicht, warum.
Ah, das wird kommen. Aber sag mal, ich denke jetzt gerade drauf rum und springe mal so ein bisschen auf These 35. Da sagst du ja wiederum, zelebriere den Live-Moment. Hm. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich eher noch ein bisschen live, aber eher eigentlich on-demand individuell zusammengemixt aus. Vielleicht Inhalten, die schon längst sozusagen bestehen, eben nicht mehr live sind. Ist das nicht ein Widerspruch? Oder sagst du, zelebriere den Live-Moment, liebes Radio, weil das zwar weniger wird, wenn aber live, dann muss es richtig gut sein, weil es dann so wichtig ist, weil es was Besonderes ist.
Ich glaube, dass Radio viel stärker dabei sein muss, wenn Nachrichten passieren. Also nicht, dass man so einfach so den klassischen Nachbericht macht, sondern viel stärker so Sachen macht wie in diesen Minuten findet da das und das statt, in einer halben Stunde geht es los und dass man dann auch Zwischenstände gibt. Also das, was man im Prinzip, also die Nachrichtenportale, die versuchen das ja auch viel stärker, also dass man da immer so einen kleinen roten Button live bekommt. Das heißt, dass man immer, dass das ein Artikel ist, der sich laufend verändert. Und genau das müssen Radiosender mit Themen auch viel stärker machen, dass sie sich Events rauspicken, die einfach zu der eigenen Haltung passen und die dann auch begleiten und nicht einfach nur kurz morgens eine Ankündigung und nachmittags den Nachbericht. Das ist langweilig, sondern einfach so dieses Live, das meinte ich damit.
Du sagst deswegen ja auch, bereite diese Momente gut vor. Aber gleichzeitig sagst du auch, man soll auch ein Konzept in der Tasche haben für spontane Live-Events. Also zum Beispiel, stellen wir uns das vor, jetzt kommt hier gleich jemand reingerannt und sagt, Eilmeldung, oder eigentlich sehe ich das ja schon im Netz vielleicht, schwarz-rote Koalitionsgespräche platzen, SPD fordert Koalition nur ohne Merkel. Wäre das ein Moment, wo man sagen müsste, das müssen wir sofort jetzt in den letzten 11 Minuten Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen noch berichten? Oder denke ich, ach naja, das Ding, das schaukel ich jetzt hier nach Hause und mache das, was ich mir aufgeschrieben habe?
Also ich glaube tatsächlich bei dem Thema, da...
da habe ich dich. Da habe ich doof
gefragt.
Ich
weiß nicht, würde man das... Das ist, also ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt wieder sowas, erinnerst du dich noch, als diese Springer-Meldung kam, dass sie die Zeitungen verkaufen bis auf Welt und Bild. Das war so 2,5 Stunden vor unserer Live-Sendung.
Das
war gut, weil wir die Zeit hatten wir wussten, das ist ein Thema, das muss unbedingt heute mit rein, und das haben wir dann halt auch noch umsetzen können, weil wir noch 2 coole Gesprächspartner gefunden haben. Was ist, wenn wir das in der Sendung machen? Wenn das erst um 18 Uhr rausgekommen wäre, wie hätten wir dann reagiert? Und dass man solch dann eigentlich schon sich weiß, wenn so ein Fall auftritt, zum Beispiel im Bereich, haben wir jemanden, den wir direkt anrufen können für Zeitungen, haben wir jemanden, den wir direkt anrufen können für Fernsehen und so weiter und so fort, dass man halt sowas stärker vorbereitet.
Okay, verstehe. Was ist denn aber, wir haben ja ganz viele Thesen noch, die können wir gar nicht alle besprechen, aber ich möchte nochmal sozusagen die These 44 aufgreifen. An anderer Stelle kommt es so ähnlich, aber nochmal vor, der Begriff, nämlich Lebensgefühl ist da ein Thema. Man soll sich nicht mehr so sehr auf Frequenzbereiche ausrichten, sondern auf Themen oder eben auf Lebensgefühle von Menschen, also von den Hörern. Das ist nicht ganz neu, glaube ich. Ne? Das ist uns ja schon an 2, 3 Stellen hier schon mal begegnet auch.
Ja, das ist aber ganz wichtig. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Radiosender heute immer nur gucken, ja, was machen die denn da auf der 89.0 und was machen denn dann die auf der 93.4 und alles, was aus diesem Spektrum rausfällt, wird einfach ignoriert. Dabei ist ja eigentlich die Konkurrenz mittlerweile nicht mehr unbedingt, was links und rechts im Frequenzspektrum passiert, sondern welche Apps sind neben mir auf dem Smartphone? Das sind ganz andere Medien-Apps und so, weil die Leute entscheiden sich dann ja, zum Beispiel, wenn sie das Fernsehgerät einschalten und überlegen, was höre ich jetzt? Schalte ich da die Spotify-App ein, die Tagesschau-App, um dann mir nochmal irgendwas aus der Mediathek anzuschauen? Ach, die Bild-App habe ich auch, weil ich dann irgendwie ein Bild-Plus-Abo habe. Und da ist halt die Frage, was ist der Mehrwert, wenn man mich einschaltet? So, und wenn ich mich jetzt nur darauf konzentriere, was links und rechts in meinem Frequenzbereich ist als Radiosender, dann bringt das natürlich wirklich wenig so. Aber wenn ich aber dann auch alle Medienmarken denke und mir dort dann meine Nische suche, dann habe ich eine bessere Chance, auch in anderen Nutzungssituationen ausgewählt zu werden.
Sag doch nochmal, was ist deine Lieblingsthese?
Meine Lieblingsthese ist 42.
42?
Und die heißt Don't Panic.
Don't Panic. Ich habe erst überlegt, ob ich dachte, meine Lieblingsthese von dir ist 58, Online First ist Quatsch. Ja. Aber ich habe mich am Ende doch dafür entschieden.
Ich glaube, da waren vielleicht einige überrascht, dass ich das geschrieben habe, dass Online First Quatsch ist.
Ja, man muss auch erstmal darüber nachdenken. Aber wie du es beschreibst, ist es nachvollziehbar.
Okay. Hast du eine, die du, bevor du gesagt hast, bevor du jetzt deine Lieblingsthese sagst, eine, wo du sagst, nee, da spinnt der Daniel? Kannst dich ruhig trauen, Herr Peller.
Nee, also spinnen würde ich. Spinnen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das kann man nicht sagen, aber es gibt vielleicht welche, wo ich gesagt habe, zum Beispiel 28 sei ein Leuchtturm zwischen der hohen Welt der Infoflut. Ja, Haken dran. Das ist auch ein Füller gewesen, dass du auf 90 kommst, sage ich jetzt mal.
Aber den meine ich ganz, ganz ernst. Ja. Das ist aber wirklich wichtig.
Wobei, Daniel, 34 weniger ist manchmal mehr. Ne?
Kann ich was dafür, dass das Radio schon so alt ist?
Nein, natürlich nicht.
Aber du hast recht.
Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, auf wasmitmedien.de zu gehen. wenn ihr euch nicht merken könnt, wie diese Website heißt, findet ihr das sicherlich auch quer verlinkt über dradiowissen.de. Und dann könnt ihr auch noch darüber nachdenken, warum es, das ist eigentlich meine wirkliche Lieblingsthese, es eigentlich keine Gummibärtütchen mehr braucht. Da habe ich auch lange, 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 lange drüber nachgedacht. Aber Daniel,
das war ein Füller, das gebe ich zu.
Das war wirklich ein Füller. Aber bleiben wir leidenschaftlich und machen das, was wichtig ist für Radio, noch ein bisschen Musik und dann haben wir uns gleich nochmal wieder. Das ist Radio hier bei D-Radio Wissen, was mit Medien in der Redaktionskonferenz.
Weißt Live. Du was? Wir haben uns so verquatscht heute ein
das
bisschen,
ist wohl so.
Dass wir keine Zeit mehr für unser Köpfe-Quiz haben. Ich würde sagen, die Runde holen wir dann nächstes Mal nach.
Auf jeden Fall, dann machen wir 6 Fragen, aber in der gleichen Zeit, dass wir uns dann nicht wieder verquatschen.
Nein.
Jetzt können wir noch einmal durchatmen und uns konzentrieren und dann wünschen wir euch gemeinsam eine mediale Zeit.